Danger Dans Mutter, Danger Dans Vater.
Alle wahrscheinlich. Siegfried und Roy haben hier diese Zauberer, haben die ganze Zeit diese...
Siegfried und Joy, bitte.
Siegfried und Joy haben halt diese Sache gemacht. So. Das sah schön aus.
Sie haben sich vor das Klavier von Danger Dan gestellt und haben Danger Dan hingezaubert, oder wie?
Ja, die haben die ganze Zeit gezaubert.
Warst du nicht eingeladen?
Doch, ich war eingeladen. Ich konnte aber nicht, weil ich unterwegs war. Ich war bei Rock am Ring.
Oh.
Da war er.
Hallo, ihr da draußen.
Hallo.
Der da sehr unbeholfen in das Mikrofon hineinspricht, falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Heißt mit Vornamen Daniel und mit Nachnamen Hötmann und ist auch Teil dieses Podcasts, der da heißt Astra Colada. Wir sind gerade in der Astra-Stube, sind beide ein bisschen müde, gucken uns das strahlend sonnige Wetter an, fragen uns, wann regnet es eigentlich?
Schon wieder viel zu warm.
Wir müssen Onkels nochmal wieder Regen singen. Und ja. Und haben den 15.06.2023. Es ist wieder Sommer. Die Festivals gehen wieder los. Man hat wieder was zu tun. Wenn man in der Veranstaltungsbranche arbeitet, würde ich sagen.
Dann ja.
Schwitzen, Sonnencreme auftragen.
Oh ja.
Viel Wasser trinken.
Ja.
Und vielleicht als Künstler oder Künstlerin die ein oder andere Wasserflasche in die Mengen hineinwerfen, die kein Wasser haben, wenn sie denn da vorne stehen und das falsche Festival besuchen.
Du warst auf dem falschen Festival, habe ich gehört.
Ich war auf dem falschen Festival. Ich war im Bochum! Bochum! Ich war auf dem falschen Festival. Ist mir auch erstmal aufgefallen, dass ich auf dem falschen Festival gewesen bin, an einem falschen Feiertag. Weil es ist Donnerstag und ich habe mich gefragt, wer macht eigentlich auf dem Donnerstag macht Festivals? Bochum, weil die haben nicht frohen Leichnam. Ja. Und da habe ich mir darüber nachgedacht, habe ich mir niemals die Frage gestellt, was ist eigentlich frohen Leichnam? Hat das was mit Jesus zu tun?
Ja, wahrscheinlich.
Aber mit dem katholischen Jesus. Also nicht mit dem evangelischen Jesus, sondern mit dem katholischen Jesus.
Ja, der katholische Jesus.
Also ich habe mir da niemals drüber Gedanken gemacht.
Der nicht weibliche, nicht schwarze Jesus.
Der
ist es.
Der nicht trans Jesus.
Genau,
der nicht trans Jesus.
Genau, der nicht trans Jesus.
Oh Mann. War ich auf jeden Fall da, auf Produktion. Und habe mir dieses Festival angeguckt von beiden Seiten und mir ist aufgefallen, die haben ein unfassbar schönes Gelände gehabt, um dieses Festival stattfinden zu lassen. Altes Bergbaugelände. Mhm. Aber es gab keinen einzigen Tropfen Wasser auf diesem Festival.
Was sagtest du?
Es gab keinen einzigen Tropfen. Nicht nur für die BesucherInnen, die halt da waren, sondern auch für alle Leute, auch aus der Gastro, die dort gearbeitet haben. Es war dann so, wo habt ihr denn eure Wasseranschlüsse? Mhm. Welche Wasseranschlüsse? Und so hat irgendwie...
Till Lindemann sagt, komm mal ran.
Also, kann das jetzt sein, dass wir jetzt so lange nicht mehr miteinander gesprochen haben, dass jetzt alle 5 Minuten ein kleiner Sidekick auf Till Lindemann kommt? Ist ja einfach auch allgegenwärtiges Thema in der Veranstaltungsbranche.
Ja,
was ja
aber
auch
erst mal zu deinem Wasserding.
Erstmal zu diesem Wasserding. Da kann man ja einfach nichts zu sagen. Ich denke halt einfach nur so, Mann, wir haben 2023 und wir haben doch schon irgendwie alle Dokumentationen gesehen. Man kann nicht eine Horde von Teenagern und Twens nur auf Wodka Red Bull auf so einem Festival lassen und warten, bis sie alle dehydriert sich gegenseitig irgendwie den Schweiß vom Gesicht lecken, ja, und das den ganzen Tag dann Spring Break nennen. So, und dann haben gespielt Alexander Markus, sich um 15 Uhr schon Papaya, Papaya. Und wusste ich auch nicht, dass dieser Song, der Hundi, wuff, 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 wuff. Es ist, aber ich glaube, von allen Acts war das, ich glaube, der hat so viele Leute da gehabt wie Sido. Und ich kann mir dieses Phänomen Alexander Markus nicht vorstellen, dass das so funktioniert. Mit diesen ständigen Ups und Downs, der war... Ende Corona war der in der Collarline Arena und ich habe gedacht, wie bitte, Alexander Markus spielt in der Collarline Arena? Ich habe ihn irgendwie so als kleinen Indie-Künstler gesehen und gedacht, so, der macht das Knus oder sowas. Nee. Aber es gibt wirklich Menschen, die von sich aus sagen, Schatz, ich habe dir hier zu deinem 50. Geburtstag Alexander Markus Karten geschenkt habe gleich nochmal 2 mitbestellt, weil die so günstig gewesen sind bei Eventim für unsere Kids. Nächster Side. Ich meine, es ist ja richtig was los in der Veranstaltungsbranche gerade. Wenn du das halt siehst, ne? Gerade Böhmermann, letzten Freitag, schönen Rant gemacht gegen Eventim oder das Konstrukt Eventim. Mhm. Dann diese Rammstein-Geschichte und das, was es alles auslöst und jeder, der drüber spricht und wie es allgegenwärtig in jedem Bereich der Veranstaltung, wo ich jetzt vor einer Woche gewesen bin, ist es immer Thema. Es kommt immer irgendwo auf. Ja. Also egal, mit wem man spricht. Ob man mit so einem alten, weißen, bärtigen Cis-Mann spricht, der schon lange in der Veranstaltungsbranche ist, oder mit einer 20-Jährigen, die das erste Mal, keine Ahnung, Produktionsleitung oder sowas macht. Und das ist, ich finde das auf der einen Seite total schlimm, aber auf der anderen Seite denke ich halt auch so, nee, geil. Ich finde es gut, dass es so tot, naja, nicht tot geredet wird, nicht, aber...
Nee, dass überhaupt drüber geredet wird und dass halt jeder darüber gerade redet. Ich meine, jetzt melden sich ja auch gerade irgendwelche Festivals von 2019, 2021, die halt Rammstein irgendwo hatten. Ich glaube, es war jetzt irgendwo in Quebec in Kanada oder so, keine Ahnung, wo sich jetzt ein Veranstalter gemeldet hat und gesagt hat, dass halt die Rammstein-Crew irgendwann nachmittags ankam und sagte, so, wo sind denn jetzt hier die Mädels? So, wir brauchen hier jetzt mal ein paar Mädels. So, das funktioniert ja nicht. Ihr müsst uns hier mal Frauen zuführen. Und dann hat der Veranstalter gesagt so, bitte geht aus meinem Produktionsbüro raus, das wäre total nett. So.
Also wenn wir mit dem Rammstein-Ding anfangen, also sagen wir so, Bochum ist gegessen, ich habe Alexander Markus gesehen, ich habe Sido gesehen und auch selbst da, bei Sido auf der Bühne, war wieder Rammstein Thema, weil ich habe Sido noch niemals live auf der Bühne gesehen und trotzdem war es so, ich glaube, der Großteil des Festivals ist dahin gepilgert, obwohl die wahrscheinlich alle, weiß ich nicht, 30 Jahre jünger sind als Sido.
Eigentlich alle Paula Hartmann sehen wollten.
Paula Hartmann sehen wollten und von Sido nur den Arschfick-Song. So, und dann hast du einen relativ, also eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, so einen relativ unmotivierten Sido gehabt, der sich auch gedacht hat, Mann, ey, das ist jetzt auch nicht mein Publikum. Also, ich find's ja schon ganz cool, wenn die jungen Leute auf meine Musik stehen. Aber der hat so ein paar Sprüche rausgehauen, so, dass er gesagt hat, Gott sei Dank habe ich die Sonnenbrille auf. Das blitzt mir so sehr in die Augen von den ganzen Zahnspangen, die da unten stehen. Aber auch im gleichen Atemzug dann wieder so ein Rammstein-Spruch, so von wegen so, ja, was denkt ihr denn, dass ich euch gleich mit unten oder die Bühne nehme und dass mir einen blasen dürft? Und ich denke, ja, sorry, ist mir ein bisschen zu
platt.
Ja. Hat mich eigentlich auf diesem Festival nichts überrascht. Paula Hartmann hat gespielt. Und dann hat auch noch Haiti gespielt, was ich mir etwas länger angesehen habe, weil ich Haiti dann live als, ey, das finde ich respektabel, das ist mega geil, ich finde das total cool, die ist mega on point, ist nicht meine Form von Musik, aber da kann ich irgendwie so von der Gegenseite sagen, so nö, ey, Daseinsberechtigung, du kommst aus Hamburg,
ist cool.
Also wirklich Hamburg City Vibes, aber auf so einer neuen, jungen, freshen Ebene, hat aber auch dann wiederum wenig interessiert.
Okay.
Also war jetzt nicht so das Ding, dass man gesagt hat, okay, jetzt ist ein Drittel von den Alexander Markus Leuten jetzt noch da und guckt sich das an, sondern das war halt irgendwie leider nur der Pit voll, der vordere, und dann der Rest war halt so ein paar Fans, die sich da in der Sonne dazu bewegt haben. Das fand ich ganz schade. Und dann sind wir schon wieder bei diesem Rammstein-Ding, diese männliche toxische Scheiße, die halt kommt, wenn man den Kids halt kein Wasser irgendwie in die Lungen spritzt, dass du dann halt irgendwie besoffene Typen hast, die bei Paula Hartmann, wenn die halt ihren Aperol dann trinkt, so Ex, 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 aber nicht so jokey, sondern irgendwie so eklig wie, ja, Ballermann-Style, bitte zieh dein Shirt aus, lass dich gehen, in der Form. Also das ist, schwierig. Aber was ich zum Beispiel schön gefunden habe in Bochum war, dass dort ein Awareness-Team rumgelaufen ist. Eine etwas ältere Frau, hätte ich jetzt geschätzt, so zwischen Ende 40, Anfang 50 und ihre Tochter. Und mit der er auch gesprochen hat und gemeint hat, so, na, und wie ist es gerade so bei euch? Habt ihr viel zu tun? So richtig viel zu tun haben wir nicht, aber es geht nur darum, dass wir hier rumlaufen. Dass wir
da sind, genau.
Ja, und hat auch gesagt, so, ey, man merkt sofort, wenn da so ein Pulk Männer ist und wir vom Awareness-Team vorbeikommen, dann halten die ihre Fresse.
Ja, das ist schön.
Und das ist mega schön. Ich finde es total gut.
Ja. Wenn sie dann auch wirklich ihre Fresse halten, wenn die weg sind, ist es ja noch besser. Und nicht irgendwie mit irgendeinem Quatsch anfangen.
Also. So, ich habe jetzt erzählt. Was du wolltest doch jetzt was sagen.
Ach so.
Ich muss mich jetzt an diesem Gespräch beteiligen. Komm, Daniel, du warst jetzt gefühlt 5 Wochen nicht da. Da gibt es Daniel Hüttmann-Fans, die schreiben halt die ganze Zeit, wo ist eigentlich Daniel? Was ist denn noch Teil vom Podcast?
Daniel ist noch Teil des Podcasts. Daniel war auf dem Rock am Ring und Rock im Park.
Und jetzt waren wir wieder alles super.
Rock am Ring ist einfach nur riesengroß, war aber schön. Rock im Park fand ich cooler, weil es halt ein bisschen kleiner war. War alles tutti, so. Ich habe Fred Durst getroffen von Limp Bizkit, ich habe Dave Grohl getroffen, habe einen Kaffee mit ihm getrunken. Das war alles schon ganz schön. So, wir hatten einen super Auftritt mit Juju, das war alles toll. Ich habe Apache gesehen, das war musikalisch, fand ich das cool, was er gemacht hat. Also ich mag das, was er macht. showmäßig war das halt RTL Let's Dance oder RTL Got on Ice oder wie auch immer diese Sendung, diese Formate heißen. Es war halt bunt, es knallte überall und überall. Aber der hatte eine riesen Tankstelle auf der Bühne und ein Auto und ich weiß auch nicht, was der da alle hat. Also vollkommen absurd einfach.
Der Helene Fischer des deutschen Raps.
Ja, so ungefähr. Ich glaube, so kann man das ganz, ganz gut beschreiben.
Ich glaube, der könnte da auch alles machen. Der könnte sich dann so gesehen auch an Drahtseilen nach oben ziehen lassen.
Ja, das wäre auch allen scheißegal. So, dass die Leute würden das trotzdem. Ich stelle mir den Aschenbecher in der Mitte, ja?
Nee, ist gar kein Problem. So, ist dein Podcast, mach was du.
Ja, bla bla. Dann habe ich auf Rock im Park mir Finch angeguckt, auf Zwängen unseres Produktionsleiters Micha.
Hat er dich wieder an die Kette genommen und
er hat mich an die Kette genommen und hat mich an die Bühne geführt und ich musste mir das angucken. Und ich muss sagen, ich verstehe, was er da macht. Ich verstehe auch total, warum das funktioniert. So, weil es halt ein bisschen geiler ist als Scooter und ein bisschen jünger ist als Scooter, was er da macht. Das war schon ganz cool. Die Leute sind halt völlig durchgedreht. Also ich habe sowas halt noch nie gesehen, wie weiß ich nicht, 15.000 Leute halt völlig ausrasten können, während gegenüber die Foo Fighters spielen im Übrigen. Muss man ganz klar sagen, der Platz war auf der zweiten Bühne so voll. Ich glaube, die haben hinten Einlassstopp gemacht und so ein Quatsch. Es war absurd voll. Aber meine Mucke ist es halt immer noch nicht irgendwie. Und jetzt hast du den Aschenbecher schon wieder zu dir rübergerollt. Jetzt stell dir nochmal in die Mitte. So, hier, Mitte. Nee, war alles ganz toll und war alles irgendwie ganz
alles
schön.
Alles wieder fresh und alles wieder super.
Ja, ich habe Limp Bizkit live gesehen. So, ich habe mich bestens unterhalten gefühlt, muss ich sagen. Das war einfach ein geiles Set. Alle Leute fanden es irgendwie anscheinend kacke, so, wenn ich in meiner Bubble bei Facebook geguckt habe. Ja, ich benutze noch Facebook. Die fanden das irgendwie ungeil. Ich habe mich hervorragend unterhalten gefühlt. Ich habe da jetzt auch nicht mehr erwartet, weißt du? Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass die halt so fresh sind wie in den 90ern und weißt du so, ne? Also nee, auf gar keinen Fall. Das war einfach eine gute Show. Alle haben sich unterhalten gefühlt, so. Alle waren wieder 19 gefühlt, 16, weiß ich nicht, und haben das halt gefeiert. So, ich fand das super.
Meine Frage ist dann auch für mich so, all das, was jetzt halt abgefeiert wird, wenn die junge Generation der Teens, die jetzt zum Beispiel in Bochum gewesen sind, und Bochum war wirklich der Altersdurchschnitt, ja, so 23, 24, 25, wie die in 20 Jahren wohl zu ihren Helden dann abgehen werden.
Wenn es diese Helden überhaupt noch gibt.
Wenn es diese Helden in der Form überhaupt noch gibt. Weil ich war das erste Mal auf einem Festival und habe mir erstens das Publikum angesehen, habe mir auch das Line-Up dazu angesehen und klar, das wurde halt auch eher als Hip-Hop und Elektro-Festival angekündigt. Aber ich habe so ein bisschen auch gedacht, so, das ist nicht mehr meins. Also das ist nicht mehr meine, das ist nicht mehr meine Kultur, das ist nicht mehr mein, also das ist nicht mein Festival, das ist nicht, ja, nicht mehr in der Form, dass ich jetzt als Künstler gesagt hätte, hier hätte ich gerne gespielt, sondern gemerkt habe, boah, aus dieser Generation bist du auf einmal rausgewachsen. Und also mit 30 hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, so, nee, ist doch geil, lass uns hier spielen, lass uns hier alle wegmachen so und ballern. Und jetzt war es halt irgendwie so, nee, das ist überhaupt gar nicht mehr in Form, gar keinen Bock mehr drauf.
Kann ich verstehen, das hatten wir auf dem Paderborner Campusfest, das war die erste Show mit Juju, bin ich irgendwann auf den Platz gegangen, das war halt mitten auf dem Unigelände, 14.000 Leute, und dann bin ich irgendwann um 16 Uhr oder 16.30 Uhr auf den Platz gegangen und das erste, was ich gesehen habe, war halt ein Pulk von 6 Typen, die einfach Faxe Lochsaufen gemacht haben.
Faxe. Was ist denn Fuck the Loch so?
Faxe, das Bier.
Ach so, Faxe, ich dachte, Fuck the Loch, irgendwo einen Graben ausheben und dann Faxe rein.
Dieser Liter Faxe, weißt du? Und dann halt Loch saufen damit. Und dann ich bin dann direkt wieder umgedreht und bin wieder im Backstage gegangen. So, das tust du dir auf gar keinen Fall hier an. Das war Sodom und Gomorra. Die waren alle so lattenstramm, das kann man sich nicht vorstellen. Das war unfucking fassbar. So, dann habe ich gesagt, nee, also das ist auch nicht mehr meins. Es ist gut, dass ich auf der anderen Seite des Zauns bin und diese Tiere mir nicht geben muss. So. Das war schon ein bisschen schwierig.
Ja, und dass man selber auch mal so ein Teil davon gewesen ist und selber auch mal so ein Tier war,
aber
das da mitgemacht hat.
Aber ich war nie so besoffen auf Festivals. Das war das Ding. Ich wollte immer Bands gucken. Ich war leicht angeschickert. Und klar habe ich auch Lochsaufen gemacht auf dem Festival und so.
Das ist Dosensaufen. Also, nenn das nicht Lochsaufen. Das klingt
ja, richtig. Ja, Dosensaufen, mein Gott.
Dosenstechen heißt
Dosenstechen,
das.
Dosenstechen, scheißegal. Lochsaufen.
Ja, aber Dosenstechen, das ist auch ein Begriff.
Habe ich halt gemacht, so klar. Aber ich war nie so besoffen, dass ich irgendwie kotzen über den Platz gelaufen bin. So, ich wollte immer noch Bands gucken. Das war halt immer so das Ding.
Ja, so besoffen, dass man irgendwie morgens um 6 Uhr mit einem Hut, so einen halb angekokelten Strohhut, mit einem deutschen Sonnenbrand, oberkörperfrei, mit einer zerrissenen Hose und barfuß halt irgendwo steht und wildfremde Leute anspricht. Und im Prinzip gar nichts mehr rausbringt als, ey, du musst mal trinken.
Ja, ja.
Oder, ey, willst du mal meinen Hut aufsetzen?
Verpiss dich.
Ich habe mein Zelt verloren. Ich habe mein Zelt verloren.
Ich habe alles verloren.
Kannst du mir zeigen, wo mein Zelt ist? Das ist, ja, nee, das ist nie passiert.
Das muss ich halt nicht mehr haben. Ich bin froh, dass ich auf der anderen Seite des Zauns bin und mir das halt nicht mehr geben muss. So, und andere Probleme hinter diesem Zaun habe, die bewältigt werden müssen. Wo ist der Gin und wo ist der Wodka? Und warum hat meine Künstlerin kein Tequila? So.
Entschuldigung, Kids. Es tut mir leid.
Ja.
Ich muss mich um nachhaltige Sachen kümmern.
Mhm. Um ganz wichtige Sachen. Apropos ganz wichtige Sachen. So, Rammstein.
Es ist ja nicht so, als wenn schon durchgekaut wäre.
Es ist ja nicht so, als wenn
schon durchgekaut. Und wenn ihr das jetzt nicht schon in irgendwelchen anderen Podcasts gehört hättet.
Oder wenn ihr so.
Oder in der Tageszeitung.
Oder allen möglichen Zeitungen oder was auch
immer. Oder ihr aber auf dem Rammstein-Konzert gewesen seid und geguckt habt und gesagt habt, oh Mensch, jetzt weint der Schlagzeuger, den tut jetzt aber auch mal richtig leid.
Wie lächerlich das war. Oh mein Gott, dann steht er da und weint, Alter. Und ich denke mir so, boah. Und diese Ansage auch so. Ja, voll schön, dass dieses Unwetter an uns vorbeigezogen ist hier in München. Und das andere wird auch an uns vorbeiziehen. Jetzt kommt Pussy. Weißt du, so, okay, Till Lindemann, fuck you? Was? So, okay, verstehe ich halt nicht. Aber naja, das muss ja jeder für sich selber irgendwie klarkriegen. So, ich finde es dann irgendwie geil, dass es in München dann irgendwie eine Tätowiererin gab, die gesagt hat, so, ey, wenn ihr Rammstein-Tattoos habt, kommt mal vorbei, ich steche euch die umsonst über. Das fand ich ganz gut. Oder ein Edo Sayer, der irgendwie eine Story gemacht hat, wo er einfach sein scheiß Rammstein-Shirt verbrannt hat, das auf den Boden gelegt hat, hat das mit Benzin übergossen und hat es angezündet. Fand ich auch ganz geil.
Bei mir gab es die, sagen wir mal, die nicht die drei Stationen, der Verarbeitung. Nee, ich habe am Anfang echt gedacht, als es rausgekommen ist, habe ich gedacht, okay, das ist, wenn nicht sogar mit einer der größten internationalen Acts, die es auf dieser Welt gibt. Mhm. Und eigentlich ist das doch, das ist eine riesengroße Firma. Und die Jungs da oben haben, die haben sich einen geilen GbR-Vertrag geschworen und sind ja so lange auf Tour und sind alte Hasen und ich finde es voll in Ordnung, wenn sie ihre Sexualität ausleben. Oh, Entschuldigung, zu meinen.
Aber erstmal auf mein Handy gucken.
Ja, entschuldigen Sie bitte. Ja, weil deins an. Ja, jeder soll seine Sexualität ausleben, wie er möchte.
Ja.
Und solange es einvernehmlich ist.
Genau.
Und es ist auch schon lange bekannt, dass, glaube ich, seit 20 Jahren mit jeder Rammstein-Show halt auch immer eine Backstage-Party gefeiert wird. Und wenn es auf den Festivals war, war es oder ist es die Pussy-Party. Mhm. Und die Pussy-Party ist ein extra Zelt. Mhm. Also wirklich ein extra Crew-Zelt, was aufgebaut wird, wo rotes Samt oder weißes Samt oder schwarzes Samt aufgehängt wird. Und dann kriegen halt irgendwie alle lustige.
Weißes, damit man das Sperma nicht so.
Und kriegen alle irgendwelche lustige Handtücher in die Hand gedrückt und ihr Bademäntel und dann kann man halt so reingehen und dann kann man halt das ein oder andere Sexuelle erleben oder auch nicht, aber für mich war es irgendwie immer so das Gefühl, gerade weil halt auch alle Veranstalter da mitgespielt haben, wenn Rammstein da gewesen ist, okay, das muss doch vom Gedanken einvernehmlich sein. Mhm. Weil sonst wird das doch nicht so in der Form auch gerade von den VeranstalterInnen so nicht zelebriert, sondern auch erlaubt. Mhm. Weil gerade wenn du Veranstaltungsfirmen hast, wo ein riesengroßer Frauenanteil ist, wie jetzt zum Beispiel Neuland oder ESK, da denkst du halt einfach so, denn das kann doch jetzt nicht, das kann doch jetzt keine weiß ich nicht, gezwungene Scheiße sein, wo halt Leute, wo denen halt K.O.-Tropfen eingeführt werden, was ja immer noch nicht. Unschuldsvermutung will ich nicht sagen. Wird da Alkohol getrunken und es werden da Drogen genommen und das war mir schon bewusst und das habe ich gedacht. Das wird aber so sein, dass jede Person dort, die da ist, dass es einvernehmlich ist. Mhm. So, und dann habe ich, weiß ich nicht, immer viel rumgegrübelt und habe mir gedacht, so, ja, aber vielleicht ist das, was halt auch von der Iren erzählt worden ist, nicht von oben gekommen, sondern vielleicht ist irgendwie so ein kleiner Möchtegern-Praktikant, der jetzt für irgendetwas zuständig gewesen ist, in dem Moment halt da und sich wichtig fühlen wollte und auch irgendwie Teil davon sein wollte und macht irgendetwas, was aber gegen den Kodex der Band spricht und da sind ja so viele Menschen involviert in dieser Produktion. Ich meine, ich glaube, das ist eine Crew von 120 Leuten, wenn die unterwegs sind. Und da hast du auf jeden Fall einen Arschloch oder einen Wichser dabei. Also ja, etwas,
vielleicht
was.
Vielleicht hast du auch einfach nur einen Arschloch auf der Bühne.
Nee, so. Oder vielleicht hast du auch einfach nur einen Arschloch auf der Bühne.
Ja.
Also ich habe mir wirklich 2-3 Tage den Gedanken gemacht, weil ich einfach gedacht so, nein, ich glaube das nicht, das kann ich mir nicht vorstellen bei denen, sondern ich kann mir es auf einer wirtschaftlichen Ebene nicht vorstellen, dass die so immer noch so dumm sind, das zu tun. Weil,
ja, aber da gibt es ja dann Verträge dafür, die man unterschreiben muss und dass ihm unter der Bühne Mädels zugeführt werden, die ihm einblasen, das ist ja auch nichts Neues, das weiß man ja auch im Endeffekt, beziehungsweise das weiß natürlich nicht jeder, aber das hat man halt gehört so und das ist ja auch Fakt gewesen. Ich glaube, es ist einfach nur gerade das Problem, was heißt das Problem, dass jetzt immer mehr Leute und immer mehr Frauen jetzt irgendwie sagen so, ey, das ist so und so passiert. Und das ist mir passiert oder das ist einer Freundin passiert, wie auch immer. Und es gab halt eine Frau, die dafür zuständig war, diese Mädel zu rekrutieren. So. Und allein das ist ja schon eine Überlegung, die ja sehr, in Anführungsstrichen, intelligent ist, eine Frau dafür zu nehmen, anstatt einen Typen dafür zu nehmen. So. Weil wenn eine Frau Mädels rekrutiert und sagt so, ey, hier Rammstein, dies, das und danach ist Big Party und danach gibt es dies und das, haben vielleicht einige Mädels und einige Frauen ein besseres Gefühl, wenn das halt eine Frau macht, anstatt dass das ein Typ macht. So. Und wenn du halt in so einer Situation bist, wie die gute Frau, ich habe ihren Namen leider vergessen, die das auf YouTube ganz gut erklärt hat, wie diese Partys ablaufen, und du dann halt irgendwie in so einem engen Raum stehst oder in so einem Gang mit mehreren Frauen und dann ist da so eine Tür und dann steht halt irgendwie so ein Security davor und dann musst du dein Handy abgeben, weil das ist halt so. Und da steht halt eine Frau, die dir genau erklärt, warum du das machen sollst und das auch in einer lieben, lieben, netten Art. Hast du wahrscheinlich eher kein Problem damit, das zu machen, als wenn da halt ein Typ stehen würde und dir das erklären würde. So, das ist auf jeden Fall ganz klar. Und alleine das finde ich schon ziemlich perfide. Und auch auf jeden Fall ist das geplant gewesen, eine Frau dafür zu nehmen, anstatt einen Typen dafür zu nehmen. Hundertprozentig. Ganz sicher. Das kommt nicht von ungefähr. Auf gar keinen Fall. Und jetzt ist halt die Unschuldsvermutung ganz klar so. Wir wissen nicht, ob es K.O.-Tropfen gab. Wir wissen nicht, ob es Zwänge oder irgendetwas gab. Man hat sich beide Seiten angehört. Till Lindemann geht jetzt mit seinen sind wahrscheinlich Rechtsanwälte und keine Rechtsanwältinnen.
Durchklagen.
Genau, und klagt sich jetzt halt komplett durch so und sagt ja so, ich werde jeden verklagen, der irgendwie etwas dagegen sagt. Jeden, so. Jede, sagen wir es mal so. Und wie viele Frauen jetzt halt auch schon wieder hundertprozentig eingeschüchtert sind, ihren Mund nicht aufzumachen, weil Till Lindemann sich da hinstellt und sagt so, ich ficke euch alle auf die andere Art und Weise jetzt. Wenn ihr den Mund aufmacht, ist halt vorbei. So, dann überhäufe ich euch mit Klagen und ihr habt keinen guten Anwalt oder Anwältin und dann ist das hier vorbei. So, es gibt hundertprozentig genug Frauen, die jetzt ihren Mund nicht mehr aufmachen werden. So, ich hoffe ja, dass sich ganz, 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 ganz viele Frauen und ganz viele Menschen zusammentun und sich eine gute Anwältin besorgen oder ein Anwaltsteam und sich zusammenschließt, weißt du? Und einfach sagt, okay, wir haben hier 50, 100, 150, weiß nicht, wie viele Frauen es gerade gibt, die da was so gesagt haben. Und wir schließen uns jetzt zusammen und wir haben hier Anwältinnen und die kümmern sich darum, weißt du? Damit die abgesichert sind. Mhm. Weil, stell mal vor, du bist ein Mädel Mitte 20 oder so und dann du hast vielleicht irgendetwas erlebt, was mit Rammstein im Zusammenhang ist und du hast sowieso schon Angst, dich zu melden. Jetzt merkst du aber, da sind ein paar mehr Frauen, die machen gerade ihren Mund auf, mach ich auch mal. Weißt du, das ist ja gut. Und dann hörst du einen Tag später, dass Till Lindemann sich da hinstellt und sagt so, wie gesagt, ich verklage jeden, der den Mund aufmacht. Dann bist du erstmal sofort wieder eingeschüchtert.
Ja.
Und ob du dann weiterhin den Mund aufmachst, ist halt dann die Frage. Und das finde ich halt gerade ziemlich
krass. Aber es machen ja immer noch sehr viele den Mund auf und es gibt ja eine hohe Welle an Menschen, die sich melden, dass da etwas passiert.
Und es wird dann noch recherchiert ohne Ende.
Es wird recherchiert ohne Ende. Nur Rammstein zu nehmen, finde ich aber in dem Sinne schwierig, weil das halt so, wir jagen jetzt die Sau durchs Dorf.
Naja, aber Rammstein sind jetzt gerade die, um die es geht.
Genau, Rammstein sind die, um die es geht. Genau. Und sie sind groß genug, dass dieses Thema, was es ja schon seit Jahren eigentlich gibt, das immer unter der, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt passiert ist. Mhm. Oder das kann ich mir bei denen überhaupt gar nicht vorstellen. Die kommen doch aus der linken Ecke. Mhm. Das kann ich mir bei denen ja, das ist doch so ein netter Typ. Aber überleg doch mal einfach auch in unserem Dunstkreis, in wie vielen Situationen man selber gewesen ist, wo man von jemandem gehört hat über Band XY, dass sie sich so und so zu Frauen im Backstage verhalten, mhm, und wie sie mit Frauen sprechen oder wie sie über Frauen sprechen, wie sie mit Menschen umgehen, die zum Beispiel halt auch Crew sind. So, und du denkst halt einfach so, ey, das ist ein unfassbarer Rattenschwanz. Und Rammstein ist einfach nur die Spitze des Eisberges. Mhm. Und deshalb, ne, was kann man dem Ganzen als etwas Positives, was kann man dem Ganzen abgewinnen? Es ist so gut, dass jetzt das bis in die Politik geht und auch die Familienministerin das als Thema nimmt und darüber spricht, ey, wir müssen unseren Kindern oder beziehungsweise allen Menschen ein sicheres Gefühl in den Venues geben, mhm, oder auf den Festivals geben. Und es muss als Veranstalter, musst du Awareness-Beauftragte haben. Du musst Leute haben, die sich um etwas kümmern. Du musst Menschen haben, die da vorne stehen und man weiß, man kann als Frau oder auch als Mann, oder auch als etwas dazwischen, kann man da hingehen und einfach sagen, ey, mir ist gerade Folgendes passiert. So und so ist das abgelaufen. Und
als jemand dazwischen.
Als jemand, was habe ich gesagt?
Etwas.
Oh, Entschuldigung. Oh, das tut mir voll leid.
Ich weiß, du hast das nicht so gemeint. Ich wollte, ne? Aber.
Nee, aber ist ja auch okay. So, weil. Bestes Beispiel. So, no names. Ja. Auch Unschuldsvermutung. Aber ich habe vor ein paar Wochen auf einem Festival gespielt, wo die Produktions-, eine Stage-Managerin die Bühne gewechselt hat. Wegen einem Typen. Mhm. Wegen einem Typen, ja, der nichts mit dem Festival an sich zu tun gehabt, ja, habe, außer dass er mit einer anderen Produktion halt unterwegs, ja, gewesen ist, der nicht locker gelassen hat im Sinne, was machst du heute Abend und wollen wir heute Abend nicht was machen und was tun und geguckt hat und geschaut hat und eklig war und eigentlich schon beim ersten Mal nein, mhm, hätte sagen müssen, okay, kein Problem, aber ich finde dich nett und du bist nice. So, und sie dann die Bühne gewechselt hat und auf einmal abends, als ich noch einen weiteren Gig gespielt habe, im Produktionszelt gewesen ist und ich gefragt habe, du warst doch auf der Mainstage, ne? Ich bin aus diesen Gründen gewechselt, mhm, weil der Typ halt einfach so aufdringlich und penetrant gewesen ist und, mhm, habe lange mit ihr darüber gesprochen und das Schöne war, dass sie am nächsten Tag es geschafft hat, weil der Typ immer noch da war, obwohl, ja, der eigentlich schon gar nicht mehr mit seiner Produktion da gespielt hat,
ja,
hingegangen ist und gesagt hat, ey, bitte, weißt du, was du jetzt tust? Nichts. Nein, ich will das nicht. Hör auf damit. Das ist viel zu viel, was du hier gerade machst. Ja. Und sich dann halt auch noch an das Security-Team gewendet hat und einfach gesagt hat, ey, die und die Person hat endlich überhaupt keine Aufenthaltsberechtigung mehr hier. Ja. Die kommt jetzt runter.
Ja.
So. Aber, und das Schlimme daran ist, diese Person kommt auch aus einem Spektrum, aus einem weiten Spektrum, wo ich weiß, okay, ich kenne diese Person vom Sehen, mhm, wir haben jetzt keinen innigen Kontakt halt miteinander, aber ich weiß, wenn ich das nächste Mal den sehe und wenn ich auf diese Produktion treffe, dass ich genau das ansprechen werde und sage, ja, ey, ihr Wichser, was soll der Scheiß, ja, warum, mhm, wofür? Das ist ja nicht nur bei den, das ist eine kleine Produktion und es geht halt das einfach weiter, genau, und überleg dir halt einfach mal, was so zwischen 2, 11, 12, wie diese ganze 187 Straßenbande Geschichte, was da alles, wie dieses ganze Gehabe abgefeiert wird, wie Jesus sich mit seinen Kumpels dann auf dem E-Scooter abgefeiert hat, wie er übers Festivalgelände fährt und irgendwelche Girls, ey Mann, wisst ihr, wer ich bin und so und super aufdringlich halt irgendwelche Handyvideos gemacht und das in die Story gepostet hat und oder auf Facebook gepostet hat und das einfach so als ganz normal abgestempelt wurde und dann, ja, der Jesus, der ist ja einfach so. Die Jungs, mhm, sind ja einfach, da muss man jetzt einfach mit klarkommen. Und jeder Veranstalter oder jede Veranstalterin auch gesagt hat, ja, die sind halt so, da müssen wir jetzt erstmal im Artist Care müssen wir jetzt erstmal damit so umgehen.
Ja,
und dann sagst du halt eher, ja, dann stellen wir halt den Leuten, die da, den Promoterinnen, die halt für Jägermeister arbeiten, dann stellen wir denen eher lieber zwei Securities dahin, damit die safe sind und nicht blöd angelabert werden, anstatt zu sagen, ey, wenn ihr weiter mit der Scheiße macht, dann fliegt die halt hinten raus.
Ja.
Und das pisst mich halt an. So, und wenn es dann irgendwann zu einem Punkt kommt, dass das gesetzgebend ist, dass du es als Veranstalter machen musst, dass du eine Fürsorgepflicht hast, dann sind wir irgendwie auf einem richtigen Weg, weil dann können sich irgendwie alle wohlfühlen.
Aber es fängt ja schon bei den Crews an. Also ich sag einfach mal so, auf dem Rock am Ring habe ich mehrmals den Platz gewechselt und habe auch einmal was gesagt, weil es einfach so ekelhaft war, wie die Leute sich da unterhalten haben. Ein Dude hat Frauen die ganze Zeit immer nur als Beate, Ute oder Mäuschen bezeichnet. Dann wurde halt die ganze Zeit irgendwie nur das Wort behindert und Mongo gesagt. Schwul wurde auch mal gerne als Schimpfwort benutzt. Und da fängt es halt aber schon an. Weißt du, das geht nicht mal auf den Künstler. Null. So, das geht halt aber auf die Crew. So, weil immer noch genug Crews aus alten, weißen, Mitte 40, Anfang 50-jährigen Cis-Männern bestehen, die das ihr ganzes Leben lang so gemacht haben. Für die das ihr ganzes Leben lang normal war, so zu sein, wie sie jetzt immer noch sind. Und die nicht schnallen, dass das halt nicht mehr funktioniert. Und die auch nicht kapieren, wenn man mit seinem Teller aufsteht und weggeht und dann die blöde Frage bekommt, hä, warum stehst du jetzt auf und gehst weg? Ist ja, weil ich mir dein Scheißgelaber nicht mehr anhören kann. So, und dann bin ich halt gegangen.
Wieso, ich hab doch nichts gegen Frauen.
So ungefähr.
Solange sie unten im Keller sind und wir ein Bier machen.
Wenn's, also das, wie sagt man, der Baum fault von unten oder so, keine Ahnung, aber es fängt ja irgendwo an. So, und ja, die hören da. Ich meine, 33% der Männer finden es völlig normal, Frauen zu schlagen. Hast du die Umfrage gesehen? Kam gestern raus, 33% der Männer.
Ja, aber wenn ihr nicht macht, was ich hier sage.
Ja, genau. Aber ich meine, das kann doch nicht sein. 33% der Männer haben kein Problem damit, Frauen zu schlagen. Oder, ich weiß gar nicht, wie viel waren 16%, die schon mal geschlagen haben. Da weiter unten bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Aber 33% der Männer haben kein Problem damit, Frauen zu schlagen. So, what the fuck? Also ich meine, was ist da auch in dieser verfickten Erziehung irgendwo falsch gelaufen? Also was ist da in der Erziehung falsch gelaufen, dass ein Typ denkt, dass er Frauen schlagen kann? Also, ne? Also, ich meine, so.
Hände hoch.
Ey, ich kapier's halt nicht. So,
ja, wir kapieren es beide nicht. Und vielleicht ist ja auch die eine oder andere Person unter unseren HörerInnen, die sich vielleicht denkt, ach ja, immer dieses Thema, immer diese Awareness, immer
ja,
diese
solange, Diversität. Ja, solange bis ihr ganzen Ficker es kapiert. Solange bis ihr keine Frau mehr belästigt, solange ihr keine Transgender-Menschen mehr verprügelt.
Ja, aber was darf ich denn dann noch?
Alter, normaler Mensch sein, das darfst du sein. Du kannst lieb sein, du kannst auch jeden dumm anpöbeln. Auf eine vernünftige Art und Weise. Nicht auf sein Geschlecht, nicht auf seine Religion und halt nicht auf seine Sexualität. Ganz einfache Nummer. So. Und solange, dass irgendwie die Leute nicht schnallen, werden wir das halt sagen. Ganz einfach. Das ist doch eine ganz einfache
Nummer. Ja, aber darf ich jetzt keinen Rammstein mehr hören?
Natürlich darfst du Rammstein hören. Klar darfst du Rammstein
hören. Aber musst doch einfach auch den Künstler oder die Künstlerin vom Werk trennen.
Nee. Till Lindemann mit seinen ganzen Porno-Videos, die er da dreht und macht und getan hat und sein Gedichtband, der einfach nur eine riesengroße Vergewaltigungsfantasie ist, kann ich nicht trennen. Auf gar keinen Fall. Nicht, wenn er sich irgendwelche Frauen unter der Bühne hinschlören lässt, die ihm dann halt einen blasen müssen. Dann kann ich das nicht trennen. Auf gar keinen Fall kann ich das trennen. Kann ich nicht, geht nicht. Also ich privat höre keinen Rammstein. Ich hab auch noch nie Rammstein gehört. Sind wir mal ehrlich so. Warum auch?
Hey, ich habe mir diese Show angeguckt, letztes Jahr und war totally amused. Also ich war einfach weggeblasen. Ich musste sagen, es war eine der besten Shows, die ich gesehen habe.
Das hat Till Lindemann auch gesagt.
Das ist eine der besten Shows, die ich jemals gespielt habe.
Richtig weggeblasen, hat er gesagt.
Ja, richtig weggeblasen. Ja. Und man darf das ja auch nicht falsch verstehen. Till Lindemann darf sich während der Show unten einen blasen lassen.
Ja, natürlich, von Mädels, und die das auch wirklich wollen, die da auch Bock drauf haben, ist es ja auch völlig okay, das zu tun. Da sind wir wieder bei, jeder kann seine Sexualität so ausleben, wie er möchte.
Voll.
Absolut, nur es muss halt irgendwie einvernehmlich sein und es sollte vielleicht nicht von einer rekrutierenden Frau arrangiert sein. So, also weißt du, also das funktioniert und ja auch halt
selbst,
nicht.
Selbst wenn, also selbst wenn rekrutiert, dann muss es halt klar sein, woher was du rekrutiert wirst.
Ja.
Das heißt, du solltest nicht manipuliert werden. Manipuliert wirst du in dem Sinne, ja, ne, dann kommen halt wieder die typischen Sprüche, ja, was denkst denn du, was auf so einer Aftershow-Party abläuft?
Ja, und vor allem, das sagen die ganze Zeit Frauen. Du musst dir mal die ganzen verschissenen Kommentare durchlesen bei Instagram und Facebook. Das sind 80% Frauen, die da schreiben, naja, die Mädels wussten doch ganz genau, worauf sie sich einlassen. Und ich denke mir so, wow, Alter, was ist denn falsch bei euch? Wie wär's denn einfach mal mit Mitgefühl und Solidarität gegenüber den Mädels, die gerade die Fresse aufmachen?
Ja, aber ist doch ganz klar, wenn die in den Backstage eingeladen werden, dann musst du auch mal die Beine breit machen.
Ey, könnte so, ich kotzen?
So nicht.
Was ist denn los?
Das ist ja, ne, dieses Rogue Zero oder Raw Zero?
Raw Zero, Rogue One,
Star Wars. Ja, also wenn du in der Rogue One stehst.
Dann musst du wissen, dass du halt unter Drogen gesetzt wirst und dass du irgendwelchen Leuten einblasen musst.
Nee, wenn du...
Dann musst du wissen.
Ne, der Gedanke da war ja, so gesehen, wir gucken InfluencerInnen oder Rammstein-Fans, weibliche, mit einer hohen Followerzahl, holen wir erstmal hin, packen sie in die erste Seite. Die sollen posten. Sehe ich, finde ich vollkommen in Ordnung. Wenn du deswegen rekrutiert wirst, das finde ich in Ordnung. Wenn ich jetzt selber eine Band habe und sage halt einfach so, ey Mann, ich sehe halt gerade, du hast 10.000 FollowerInnen und du bringst deine Freundin halt auch noch mit oder deine besten Freunde und die haben halt, ihr habt insgesamt irgendwie eine Spannbreite von 50 Millionen Follower und so, dann kommst du in die erste Reihe, dann lass mich jetzt gut gehen, dann machst du dann ein bisschen Party und dann lässt es, weiß nicht, dann darf das so ein bisschen aussehen, als wenn du wirklich Spaß gehabt hättest. Aber da steht ja dann nicht drin, du, erst machst du ein paar Stories und nachher bläst du Till Lindemann unten ein oder unter der Bühne ein.
Ja.
Sondern es ist erst so, das ist eine Catcalling nicht, so ein Phishing, es ist Manipulation.
Warum eigentlich nur Frauen? Warum eigentlich keine Typen? Nur mal so. Wenn's denen im Endeffekt am Anfang darum geht, dass irgendwelche Leute geile Insta-Stories machen sollen und Werbung für die Band, das Log-Angebot ist ja, ihr macht geile Insta-Stories, ihr macht geile TikToks, danach gibt's eine Aftershow-Party für die Band, ist das halt Werbung. Fertig. So. Warum sind's dann nur Frauen? Warum sind's nicht auch Typen?
Na, für einen Keyboarder ist bestimmt immer.
Es sind halt nur Frauen. Aus welchem Grund denn? Also mal ganz ehrlich, wenn's darum geht, könnte man halt auch genauso gut Männer da reinballern und nicht nur Frauen. Ganz einfach. Warum denn nicht? Warum sind's denn nur Frauen? Damit's vorne geiler aussieht oder was? Allein das ist schon komisch, sorry.
Das ist schon komisch, aber es ist immer noch nicht die Situation, dass dir geschrieben wird, hey, folgende Situation, du kommst vorbei, du machst Stories, danach geht's auf die Backstage-Party. Die Backstage-Party ist berühmt dafür, dass da ordentlich gefickt wird. Und wenn du noch Lust hast und irgendjemand dich aussucht, dann darfst du noch mit ins Hotel gehen und kannst die ganze Nacht da bleiben. Das wird ja keiner so da schreiben.
Nee.
Das ist halt einfach nur... Es ist einfach erstmal nur die Manipulation. Du kommst dahin, du hast dieses, ich glaube halt auch, du hast dieses Druckgefühl, dass du irgendetwas machen musst, weil du auch etwas bekommst.
Genau.
Ne? Ja. Weil, sind wir ja ganz ehrlich, das sind ja nicht irgendwelche 45 Jahre alten Frauen, die schon mit sehr viel Erfahrung dahin gehen und dann auch mal Nein sagen können. Wenn ich überlege, ne, wenn ich mir überlege, meine Nichte, die ist unter 20. Und die war halt auch mit im Backstage das erste Mal vor 3 Wochen, also auf dem Backstage des Superkunstfestivals. Und für die ist das neu, weil es erstmal aufregend ist, weil du hast schon hunderte Backstages gesehen, ich habe hunderte Backstages gesehen. Aber für jemanden, der nicht aus dieser Musikbranche kommt, ist es erstmal total aufregend und weiß überhaupt erstmal gar nicht, was du halt machen sollst. Was darf ich essen? Was darf ich anfassen? Darf ich mit irgendjemandem reden hier überhaupt?
Und dann kommt irgendjemand und redet mit dir.
Richtig.
Und dann ist es nämlich ein Star.
Richtig.
So.
Till Lindemann.
Und ja, muss ja gar nicht mal so groß sein. Es muss ja einfach nur jemand sein, den sie kennt.
Ja.
So, und dann bist du da erstmal sofort so ein bisschen eingeschüchtert.
Warum hat er denn gerade mich ausgewählt?
Ja.
Warum redet er denn gerade mit mir?
Ne, und es ist ja auch ein Star und keine Ahnung, bla bla. Und da sind wir ja wieder beim Machtgefälle. So, entweder bist du ein cooler Star und laberst die an, weil du gerade einfach Bock hast, die anzulabern. Ne? Also einfach nur mit ihr reden. Oder du bist ja kein cooler Star und nutzt es aus, dass du halt der Star bist. Und merkst, okay, die ist jetzt ein bisschen eingeschüchtert, weil ich jetzt gerade hier bin, keine Ahnung. Ach, mal gucken, wie weit wir gehen können. So, da fängt es ja an. Ne? Das ist ja genau das Machtgehabe, worüber man redet. Du hast als Band, als Künstler einfach, oder als Künstlerin, einfach ein Machtgefälle. So, du bist der Star und dann kommt der Fan.
Ja.
Und der Star ist ganz oben und der Fan ist noch wesentlich weiter unten. So. Und dieses Machtgefüge wird halt ausgenutzt. Ganz einfach. Und das darf halt nicht passieren. Und darum machen jetzt Bands wie Matzen oder Donuts und wie sie alle heißen in den letzten Tagen halt ihren Mund auf und prangern ganz genau das an. So, die sagen, also klar, es wird auf Rammstein Bezug genommen, ne? Logisch. Aber es werden auch keine Vorurteile gegenüber Rammstein ausgesprochen. Es wird einfach nur gesagt, dass sich die Szene, die Rock'n'Roll-Szene, Rock-Szene, wie auch immer, einfach mal ein bisschen zurückhalten sollte. So, und einfach mal gucken sollte, dass man als Star Macht ausüben kann und dass das anscheinend Leute machen und dass das nicht cool ist.
Ja.
Ganz einfach.
Ich habe gerade aber eher das Bild von dem Tourmanager von den Donuts, der für Ingo Leute aus dem Publikum rausholt. Mit
Tourmanagerin.
Wirklich, Tourmanagerin. Haben die eine Tourmanagerin? Mhm. Dass die, dass die vorne in den Pit geht, sich Leute mit geilen Bandshirts raussucht, damit Ingo nach der Show mit denen über Musik reden kann.
Genau, und trinken kann. Und dann Bilder von seinen Kindern zeigt. So wird das nämlich bei den Donuts dann laufen.
Ja, genau. So. Ja, geiles Album war das, ja, ne? Hast du hier schon meinen Kleinen gesehen, so hier? Ja,
der hat auch das T-Shirt an.
Oh, ja. Letzte Woche musste ich noch bei Till Lindemann unten. Nee. Hier musst du mir nur zeigen, was dein Lieblingssong ist. Ja. Oh Mann, ey, das ist doch alles. Habe ich hier die Geschichte von Steel Panther erzählt?
Ja, hast du.
Ah, das war ja auch so. Habe ich aber euch nicht erzählt. Ich wurde eingeladen zu einer Band, Steel Panther, riesengroß, Amerika. Und
80er Jahre Glamrock Metal.
Und ja, Glamrock Metal, aber auf der anderen Seite, wenn man den Film Spinal Tap kennt, wo Glam Metal aufs Korn genommen wird, dann kann man sich auch vorstellen, wie so eine Live-Show aussieht. Also die nehmen wirklich alles.
Jedes Klischee.
Klischee auf dem Arm. Langhaare, lange Perücken, eklige
Spandex-Anzüge,
Solis noch und nöcher, und es wird die ganze Zeit, wie, weiß ich nicht, Ende der 90er über Brüste und Penisse Witze gemacht. Also wirklich, wirklich, wirklich alter, weißer, männlicher Humor. Und dann gab es irgendwann den Moment, dass sie gesagt haben, wir brauchen eine junge Dame aus dem Publikum. Und natürlich hat sich dann eine sehr junge und sehr hübsche Frau gemeldet und durfte dann auf die Bühne kommen. Und es ging ja einfach nur darum, dass sie auf die Bühne geht und bei einem Song, der Girl from Oklahoma heißt, ihre Brüste zeigt. Was sie dann auch getan hat. Also beziehungsweise sie hat erstmal nur das T-Shirt hochgehoben und hat ihre Boobs gezeigt, aber noch mit dem BH. Und dann wollte sie eigentlich schon wieder runter und dann war so, no! Zeig uns nochmal deine Brüste. Und dann hat sie wirklich blank gezogen, aber ihre Nippel waren abgeklebt. Es war halt immer noch alles okay. Dann wollte sie wieder runter von der Bühne. Und dann haben die Jungs halt angefangen, irgendwie nochmal Liebeslieder für sie so spontan zu singen. Und dann wollt ihr nochmal ihre Brüste sehen. Und dann war es wirklich unangenehm ekelhaft, das Publikum zu sehen, so 80% Männer, die dann halt einfach gejohlt und geschrien haben, so wie bei einer Strip-Show, und wo ich diesen kurzen Moment aufblitzen sehen habe, wo ich gedacht habe, okay, jetzt hat sie sich überlegt, so, also ich glaube, der war schon bewusst, was sie da eigentlich tun wollte. Die wollte irgendwie kurz hoch, Brüste zeigen und dann runter, aber die Band hat da so ein ewig langes Ding draus gemacht, so 7-8 Minuten hat es gedauert, und das war super unangenehm. Das war so unfassbar unangenehm. Auf der anderen Seite hatte ich eine Frau neben mir sitzen, die meinte, ja, ist geil, so eine Band, die so assi ist, dass auch, wo Frauen halt auch assi sein können. Und es war so, ja, natürlich dürft ihr assi sein, aber das, was da gerade passiert, mit diesen Männern, die halt so 50, 60 Jahre alt sind, und dem Mädel, was halt irgendwie aussieht, als wenn sie, weiß ich nicht, gerade erst 16 ist, das ist irgendwie nicht geil. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und das Schlimme war noch dabei ist, dass sie mit ihrem Vater da war. Der Vater war dabei. Der hat noch so, ja, yeah, geil, jetzt warst du gerade immer auf der Bühne bei Steel Panther und hast deine Brüste gezeigt. Ich hab ein Video gemacht. So, und es ist doch, ich weiß es nicht.
Ja, braucht man halt nicht, sorry. Also das ist,
so, aber dann hast du wieder, wo bleibt denn da der Spaß?
Ja, der Spaß ist auch ohne Brüste da. Das ist doch Bullshit. Das ist doch einfach Quatsch. Also das disqualifiziert die Band für mich halt völlig. Also nicht, dass ich die jemals gehört habe, weil ich das einfach musikalisch grottenscheiße finde, was die machen. Und auch showmäßig finde ich das halt total belanglos, einfach nochmal die 80er Jahre wieder aufleben zu lassen im Metal jetzt. Finde ich halt völlig belanglos und langweilig. Also wirklich. Aber das setzt den Ganzen für mich dann halt auch irgendwie die Krone auf, wo ich denke so, Alter, müsst ihr das wirklich machen? So, warum? Also nee, lass mal. Finde ich halt kacke.
Nicht gehört, was gerade in den Zeitungen ist.
Ja, das wissen die ja wahrscheinlich wirklich nicht so, ne?
Doch, aber das wissen die. Ja, natürlich, ja, okay. Rammstein ist so international, das ist so ein Ding, das machen sie. Ja, die werden da trotzdem, das, ja. Also wenn die da nicht darüber gesprochen haben, dann muss ich wirklich sagen, so, ey, sorry, dann habt ihr den Zug noch nicht von Weitem gehört.
Ja, muss man auf jeden Fall nicht haben. Ist halt alles Quatsch. So.
Nee, aber man darf ja auch darauf hoffen, dass alle VeranstalterInnen, die es gerade so mitbekommen haben, vielleicht sich dann einfach dreimal überlegen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und was man für Vorkehrungen treffen kann, damit sich alle wohlfühlen.
Ja, vor allem, du kannst auch einfach als Veranstalterin sagen, so, ey, liebes Steel Panther, das mit den Möpsen machen wir heute halt mal nicht, weil wir das scheiße finden, weil der Club das scheiße findet, weil wir als VeranstalterInnen das scheiße finden und darum macht ihr das heute Abend nicht. Ganz einfache Nummer, weil ich glaube nicht, dass die in ihrem scheiß Vertrag drinstehen haben, es muss auf jeden Fall, bei dem einen Song werden auf jeden Fall Möpse gezeigt, das wird mit Sicherheit nicht drinstehen.
Es müssen Möpse gezeigt werden.
Es müssen, das wird mit Sicherheit nicht drinstehen, es steht natürlich was drin von künstlerischer Freiheit und dies, das, Ananas und so.
Voll, und wenn Monster Magnet sagen, wir haben bei Space Lord auf der Bühne zwei Stripperinnen, ey, go for it.
Naja.
Man muss es nicht cool finden, man muss es nicht mögen, aber es ist ganz klar, Monster Magnet haben zwei Stripperinnen dabei, die bekommen Geld, die fühlen sich da wohl, die ziehen sich halt aus, das gehört mit, es ist ein Teil von der Show und es ist nicht irgendein random Mädel, was diese vielleicht gar nicht dieses Gefühl auf der Bühne zu stehen und ihre Brüste zu zeigen noch nicht mal hatte, sondern denkt, das wäre vielleicht einfach in dem Moment eine gute Idee, wenn mein Vater dabei ist. Papa, habe ich es richtig gut gemacht? Ja, also die Brüste hat sie von mir. So.
Aber das ist ja halt genau das, dass ich als Veranstalter hier in meinem Club sagen kann, so Leute, das und das wird hier nicht passieren. So, wir hatten hier letztens eine Band und ich hab mir ein paar Sachen mal von denen angeguckt, von vorherigen Konzerten und die halbe Band steht halt irgendwie oberkörperfrei auf der Bühne. So, und dann habe ich unserer Durchführerin Ria gesagt, ich so, ey, und es war halt auch eine Vermietung, ich so, Ria gesagt, so, ey, Ria, dies, das, Ananas, so und so sieht's aus, sagt der Band, bitte, die T-Shirts bleiben an, und wenn die T-Shirts nicht anbleiben, ist das Konzert zu Ende. Ganz einfache Nummer, so. Und dann hat Ria denen das gesagt, beziehungsweise erst dem Veranstalter, der den Laden gemietet hat, der hat's dann der Band gesagt, die Band hat's erst irgendwie nicht so richtig verstanden, hat's dann aber gemacht, weil's einfach der Club sagt, dass es so ist. Ja. Das ist eine ganz einfache Nummer. Dann ist das halt so. Egal, ob ihr den Club gemietet habt oder nicht, so, es ist immer noch mein Club. Und hier gelten Regeln. So, und die Regeln gelten für alle. Egal, ob du mietest oder egal, ob du einfach so hier einen Door-Deal hast. So, das wird hier halt nicht passieren.
Und was mich halt drin.
Ja. Jeder Veranstalter und jede Veranstalterin kann das auch durchziehen.
So, jetzt sind wir aber hier auf einem. Jetzt sind wir aber hier auf dem Dorf. Jetzt sind wir aber hier in einem kleinen Club mit 80 Leuten, wo man auch einfach sagen kann: So, wisst ihr was, wenn ihr gegen unsere Regeln verstoßt, wir machen das Ding hier einfach aus. Wir stellen euch den Strom ab. Mhm. Jetzt überlege ich mir folgende Situation: Du hast ein Festival, was die Größe Rock im Park hat oder Hurricane oder Southside. Und eine Band aus dem oberen Mittelfeld kommt an, ist schon mega besoffen. Und kommt in den Artist Care, kommt in den Bereich rein und du hast eine Mitarbeiterin, die sozusagen Objekt der Begierde wird. Ja. Und jemand aus der Band, ob es Crew oder Künstler ist, verhält sich halt dementsprechend scheiße und gibt dieser Person ein ungutes Gefühl. Ist vielleicht sogar übergriffig vor dem Auftritt. Gehst du dann als Veranstalter hin und sagst halt einfach, und das, dieses Beispiel, was ich gerade erzählt habe, das ist nicht so weit weg von der Realität.
Ja, ich weiß.
Das ist sogar sehr nah an der Realität. Ja. Sagst, ich würde gerne wissen, wie viele Veranstalter den Arsch in der Hose hätten und würden dann rausgehen und einfach sagen, ey, sorry, tut uns leid, wir hätten die Band gerne spielen lassen, aber wir haben einer der Crew oder ein Bandmitglied selbst hat sich nicht korrekt verhalten. Es tut uns leid für alle Fans, diese Band spielt nicht mehr auf diesem Festival.
Kann ich dir nicht sagen, wie viele das machen würden. Ich weiß aber, sobald, weil das Thema gab es, ich sage jetzt nicht, welches Festival das gewesen ist.
Nee, keine Namen.
Aber genau das Thema gab es und das Thema war, dass irgendwie eine Band halt komplett oberkörperfrei im Artist-Bereich rumgelaufen ist und es war halt nicht so warm, dass man sagen konnte, wir laufen jetzt alle nackt durch die Gegend. Und es haben sich Mädels aus dem Catering-Bereich, die dort gearbeitet haben, und ich glaube sogar zwei Künstlerinnen dann halt beim Artist Care beschwert und gesagt so, ey, es wäre irgendwie total cool, wenn die ihre Shirts wieder anziehen würden, weil. Und das war eine relativ große Band. Und dann ist das Artist Care da hingegangen und hat denen gesagt, so Leute, hört mal zu. Es fühlen sich einige Leute belästigt, dadurch, dass ihr eure Shirts ausgezogen habt. Es wäre total nett, wenn ihr eure Shirts wieder anziehen würdet. Dann gab es eine kleine Diskussion. Und dann wurde gesagt, so hört mal zu, wir haben hier Hausrecht und wir sagen euch jetzt, dass ihr das jetzt machen müsst und wenn ihr das nicht machen wollt, dann geht ihr jetzt in euren scheiß Nightliner und bleibt die ganze Zeit da.
Ist das zufällig das Festival gewesen, wo ich auch da war und die Personen, die sich beschwert haben, waren nicht die Sängerin selber, sondern die Tänzer? Nee. Okay, gut. Dann,
das kannst du mir gleich nochmal erzählen.
Nee, es ist im Prinzip, das, was ich gerade erzählt habe, ist, im Prinzip ist es dieses... Vor dem Auftritt fühlen sich Menschen belästigt von anderen Bands.
Genau.
Und trotzdem spielen beide
Bands. Die haben dann ihre Shirts angezogen, fanden sie nicht geil, haben sie nicht verstanden, aber sie haben ihre Shirts angezogen, ganz einfach. Und das war ein sehr, sehr großes Festival und genau so wurde es gehandhabt. Ich glaube, dass mit ihr spielt hier nicht mehr, ist, glaube ich, schwierig, vertraglich, auf jeden Fall. ist, glaube ich, ist was ganz anderes, wenn jetzt wirklich jemand sexuell belästigt wird.
Ja.
Dann hast du auf jeden Fall mit Sicherheit die Grundlage zu sagen, ihr verpisst euch jetzt hier, da vorne ist die Polizei, herzlichen Glückwunsch, das war's für euch. Mit Sicherheit. So, und das sollte auch normalerweise jedes Festival machen, egal wie groß dieses Festival halt ist. So.
Ja, und das ist auf der anderen Seite auch immer sehr schwammig, weil wann fängt sexuelle Belästigung an? Also wann fängt wirklich eine erhebliche sexuelle Belästigung an? Fängt es nur an mit komischen, weirden Blicken? Fängt es an mit Hinterhergehen? Fängt es an mit, darf ich deine Nummer haben? Mhm. Fängt es an mit touchy sein? Mhm. Fängt das an? Wann fängt diese sexuelle Belästigung an, wo man auch wirklich sagt, so, ey Leute, jetzt vorbei, ihr verpisst euch hier.
Das ist schwierig, auf jeden Fall. Ich glaube, das muss man von Situation zu Situation sehen, wie das gehandhabt wird.
Und wenn du auf der anderen Seite als Fan denn da stehst und einfach sagst so, wie, ich habe mir doch das Festival-Ticket für 250 Euro gekauft, ich bin extra wegen dieser Band hier, warum kann dann auf einmal nicht mehr Pantera?
Ja, weil Pantera halt einen Hitlergruß gemacht haben und darum spielen die nicht mehr auf dem Rock am Ring. Ganz einfache Nummer. So, das ist ja ganz einfach. So, nee, es ist halt schwierig zu sagen, wann fängt es an, also wo fängt es an, wo hört es auf, wo ist die Grenze von jedem, von jeder Person, was ihn stört oder was sie stört. Das ist ja auch noch das Ding. So, stört mich das, wenn ich nur angeglotzt werde oder stört mich das erst, wenn mir hinterhergelaufen wird oder wenn ich dumm angelabert werde und ich sage so, ey, möchte ich jetzt nicht, weil erstmal jemanden anzusprechen, ist ja nicht wild.
No way.
Null. Ne? Darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach darum, wenn die Person dann sagt, so, ey, ich habe kein Interesse, tut mir leid, und weggeht und die Person dann hinterhergeht und weitermacht, dann haben wir das Problem.
Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest halt auf diesem ganzen, im ganzen Crew und im Artist und halt auch im Fanbereich auf den Festivals oder auch in den Clubs, hast du immer Leute, die ausgezeichnet sind als die Menschen, an die man sich wenden kann. Sozusagen wie ein Awareness-Team. Awareness-Team, die auch so ein bisschen wie objektiv von der Seite beobachten können, was ist hier eigentlich gerade passiert. Mhm. Weil du hast die eine Person, die vielleicht sehr sensibel ist und sich geschädigt fühlt, und die andere Person, die vielleicht gar nicht merkt, was sie da gerade gemacht hat, und einfach sagen können, okay, folgende Sache ist passiert. Ja. Wir versuchen das mal
muss halt einen Dialog geben, genau. Auf jeden Fall. Also du kannst nicht einfach sagen zu der Person, also ich sag mal zu der Person, die es macht, so, du hast jetzt Scheiße gebaut, du verpiss dich jetzt hier. Also die Person muss ja schon irgendwie verstehen, warum das so ist, ne?
Ja.
Also man muss ihr schon erklären, warum die andere Person sich jetzt gerade unwohl fühlt.
Ja.
Finde ich. Also, ne? Also wenn ich jetzt blöd zu irgendeiner Frau bin, aus welchem Grund auch immer, und mir jemand sagt, ey, du musst dich jetzt hier aber verpissen, dann würde ich halt schon fragen, ja, warum denn? Was habe ich genau gemacht?
Genau.
So. Und das ist, denke ich auch, das ist mein Recht, das zu erfahren, was ich gemacht haben soll. Und nur dann kann ich ja reflektieren. Also nur dann kann ich ja sagen, oh ja, fuck, das war richtig kacke. Sorry, tut mir total leid, weißt du? Oder ich kann sagen, nee, aber so war das nicht. Also ich finde einfach zu sagen so, du verpiss dich jetzt, ohne irgendeinen Grund zu sagen und der Person nicht die Möglichkeit zu geben, zu reflektieren, was sagt. Und ich rede jetzt nicht davon, wenn im Backstage jemand vergewaltigt wird, dass man dann auch reflektieren muss. So, darüber rede ich nicht.
Nee.
Ich rede von vielleicht anstarren oder eventuell einen blöden Anmachspruch bringen, der dir gar nicht so blöd vorkommt, wie die Person, die ihn abkriegt. So, ne?
Oder vielleicht auch einfach, wie man sich auch mal im Ton vergreift.
Genau. Ja.
Die andere Person denkt, man halt vergreift sich im Ton. Dabei hast du halt gerade einfach den Work-Modus drauf.
Genau.
Und würdest halt, ey.
Mit jedem so sprechen.
Mit jedem so sprechen. Ist egal, ob jemand weiblich oder divers ist, sondern einfach so, ey, ich habe gerade meinen Workton, der ist sehr straight.
Genau.
Und was du vielleicht gerade als Härte oder als Anschreien wahrnimmst, ist halt einfach diese straighte Kommunikation. Du musst jetzt hier von der Bühne weg, du musst dich verpissen.
Genau.
Oder wir brauchen jetzt dringend ein neues Klinkekabel.
Ja, ja.
So,
wir brauchen jetzt das und das oder das und das.
Beweg dich.
Ja, ja, absolut. Genau.
Oder bitte, kannst du mir einen Gefallen tun, verscheuche alle Leute, die hier an der Seite stehen, weil diese Band geht nicht auf die Bühne, wenn da 20 Leute da sind, die halt Stories machen.
Ja,
und dafür
genau.
bist du verantwortlich. Das ist dein fucking Job. So.
Genau.
Ja. Da hat aber total scheiße mit mir gesprochen. Ja, liegt ein bisschen daran, ne?
Es ist halt der Workflow.
Der Workflow.
Und man muss auch ganz klar sagen, bei uns, ich sag einfach mal nur, in der Juju-Crew haben wir genug Frauen, so, und die reden halt genauso mit mir. Weißt du? Also die kennen den Workflow und wie man spricht und wie man nicht spricht. So. Und die kacken mich auch mal von der Seite an.
Ja.
So, wenn ich halt dumm im Weg rumstehe, weil die gerade Kabel verlegen müssen. So. Und ich kack die genauso. Also ich habe dann auch diesen Sprech drauf, wenn es halt irgendwie schnell gehen muss. So. Das weiß aber auch jeder. So, beim Rock am Ring war es so, das wurde ja übertragen, es gab dann Livestream und so ein Quatsch. Und die Kamerafrauen, das waren ein Kameramann, zwei Kamerafrauen und eine Produktionsleiterin. So. Und selbst die Produktionsleiterin kam halt zu mir hin und hatte halt einen harschen, schnellen Ton, weil sie irgendwas von mir wollte, weißt du? Ich wusste aber ganz genau, wie sie es meint, weil sie halt in ihrem Arbeitsflow ist und sie muss das jetzt geklärt haben, weißt du, was jetzt passiert, so. Und genauso habe ich mit ihr dann aber auch geredet, weil ich dann auch gerade im Stress war. Das war für uns beide völlig cool, weißt du? Wir haben uns nicht irgendwie gegenseitig dumm angemacht, sondern wir hatten einfach unseren Sprech drauf und dann funktioniert das halt schon, weißt du? Und am Ende der Show kam sie dann zu mir hin und meinte, ey, es lief ja voll geil und zack, weißt du? Dann war wieder alles cool.
So. Wenn man halt weiß, ne, es ist eine große Produktion, zwei Personen, die sich nicht kennen, sind unter Stress, die reden halt irgendwie anders miteinander, weil da ein großer Druck drauf ist. Und gerade wenn du halt viel Erfahrung hast, dann nimmst du diesen Ton ja auch gar nicht mehr als Angriff oder sowas wahr, sondern du nimmst ihn ja halt dann wahr als das ist ein Produktionston gerade. Ja, aber dann könnte man doch ein bisschen freundlicher miteinander reden und vielleicht vorher doch mal Nummern austauschen. Mhm. Nee, überhaupt gar nicht. So viel Zeit ist halt einfach gar nicht mehr da.
Und das ist ja also nicht nur bei Frauen so. Beim Rock im Ring war es so, vor Juju hat, ich weiß nicht, wie die Band gespielt, die hast du auch gesehen, die hat auch bei dir gespielt. Dieser Sauf-Rap.
Namaste.
Nee, so hießen die nicht. Da habe ich dir noch geantwortet, boah, was für scheiß schlimme Musik ist das denn? Die waren auch bei Rock am Ring.
Ach, hier, die Jungs, die halt auch mit KIZ unterwegs sind.
Du weißt, wen ich meine.
Ja, ich weiß, wen du meinst.
Die haben halt gespielt und die hatten halt gefühlt 50 Leute da irgendwie an der Bühne rumstehen, die halt nur dumm rumstanden und irgendwie gesoffen haben und Insta-Stories gemacht haben. Und wir hatten da halt unseren Drumriser schon stehen, wo alles aufgebaut war. Und die haben halt ständig ihre Getränke da drauf gestellt. Und ich dann irgendwann hin, ich so, ey Leute, das ist ein Arbeitsbereich, so scheiß Getränke jetzt hier weg. Und dann guckt der eine mich an, ach, das kann man auch freundlicher sagen. Ich so, man kann sich auch einfach verpissen. So, das ist ein Arbeitsbereich und kein ich sauf mir die Hucke voll Bereich. So, also weg jetzt hier. Und dann so, das sind unsere Kumpels, ist mir vollkommen egal. Ihr steht an unserem Drumriser, da ist Zeug drauf, das ist verkabelt, weg mit euren scheiß Getränken. Und da musste ich irgendwie die ganze Zeit zwischen denen durch und unsere Wasserbälle sozusagen dahinter hinschmeißen, damit wir die benutzen können. Und die haben sich jedes Mal angepisst, wenn ich halt zwischen, also ich habe auch nicht mehr gesagt, geht mal zur Seite, weißt du? Ich bin einfach nur noch so da durch mit diesen Bällen, hab die immer so weggebufft. Und dann kam hinterher auch so, ja, also man kann ja auch mal fragen, ob man hier durch kann. Ich so, ey Leute, ihr steht im Weg. Ihr steht auf einer scheiß Bühne, habt nichts mit der Produktion zu tun, sondern seid einfach nur da und guckt das. Guckt euch die Band von vorne an, Mann. Ihr hört doch eh nichts. Die haben in ihr, verdammte Kacke. So, und dann denke ich mir auch so, boah, verpisst euch doch bitte alle. So, und dann rede ich halt aber auch genau so.
Ja.
Ich rede dann genau so, weil du kommst nicht weiter mit, es wäre total nett, wenn ihr kurz euer Bier wegstellen könntet, weil das ist unser Drumriser und der ist halt echt schon verkabelt. So. Und guck mal, da unsere Setlist ist halt schon nass geworden, obwohl sie gerade erst neu ist. Da habt ihr schon Bier drauf gekippt. Das funktioniert halt nicht. So. Und dann mache ich da halt auch keinen Unterschied zwischen männlich, weiblich oder divers.
Und jetzt kommt bestimmt wieder die eine oder andere Person, die das hört und sagt so, ja, aber wenn dann alle miteinander reden und es dann noch eine Awareness-Beauftragte oder Awareness-Beauftragten gibt, dann sind ja alle nur noch am Reden und kommt man ja überhaupt gar nicht zu irgendwie etwas zu arbeiten. Dann würde ich einfach sagen, ja, vielleicht am Anfang bedeutet das eine neue Form von Kommunikation aufnehmen und neue Wege. Aber wenn sich das erstmal durchgesetzt hat auf den großen Produktionen, dass das da ist, sind alle im größten Teil so reflektiert, dass es gar nicht mehr, dass die gar nicht mehr zum Einsatz kommen müssen, weil alle irgendwie einigermaßen reflektiert irgendwie ihre Arbeit machen und ihren Stiefel halt durchziehen. Dann hast du halt nicht mehr gierige Kids, die Bock haben, weiß ich nicht, Mallorca 2.0 zu feiern.
Ja, aber das Schöne ist, das habe ich auch beim Rock am Ring wieder gesehen, dass die Hands, die auf der Bühne, also Hands sind die Frauen und Männer, die den Produktionen helfen, ihren ganzen Scheiß auf die Bühne zu kriegen, dass die, es gab irgendwie eine Situation, ich weiß nicht, welche Produktion das war, und dann sagte der eine Typ halt irgendwie so von wegen, komm hier Schätzchen, mach das mal ein bisschen schneller. Und dann drehte sich das Mädel halt um und meint so, Alter, nenn mich nicht Schätzchen, sonst klatscht das hier gleich und kein Beifall. Und ich hab mich kaputt gelacht, weil ich diesen Spruch halt liebe und bin zu ihr hin, hab gesagt so, ey, cool, so, ne. Und sie sagt, was denkt der Wichser sich eigentlich? Weißt du, es gab sofort Bam.
Ja.
Es gab halt sofort Konter, so. Das kann nicht jeder. Oder jede, ist vollkommen klar, aber sie konnte das, so. Und sie meinte halt so, ich arbeite seit Corona, also seit einem Jahr gefühlt, seit zwei Jahren, jetzt an der Bühne so. Und was ich mir schon alles anhören musste, verdenken die Typen eigentlich, wer sie sind. Und das fand ich halt total geil, weißt du? Und die Mädels, die da gearbeitet haben, die hatten alle eine große Fresse. Und das brauchst du auch, um da zu arbeiten. Safe. Also da jemanden hinzustellen, männlich, weiblich, divers, vollkommen egal, der so ein bisschen duckmäuserisch ist, weißt du, der nicht den Mund aufmacht und alles mit sich machen lässt, das funktioniert halt auch nicht. Weil auch als Hand musst du dir nicht alles gefallen lassen. Ja. Ganz, ganz, ganz klare Sache. Das sehen einige Produktionen anders und einige Produktionsleiter sehen das auch anders und sagen so, Hands sind halt so das unterste Glied in dieser ganzen Kette. So, naja, das sind halt die Leute, die euren Scheiß auf die Bühne holen. Also überlegt euch doch einfach mal, wie ihr mit diesen Leuten umgeht. Ja. So, ganz einfach. Die kriegen sowieso schon das beschissenste Geld der Welt. Behandelt die wenigstens irgendwo mit Respekt. Wenn die Scheiße bauen, ganz klar, kackt sie an, auf jeden Fall. Und dann kann das auch in diesem Ton passieren, der halt auf der Bühne herrscht. Ohne Schätzchen, ohne Mäuschen. Weißt du? Das geht schon. Das kann man schon machen. Das ist ja auch völlig okay. Aber diese Schätzchen fand ich da schon so ein bisschen so, huch, aber ihre Reaktion war gut.
Wenn du Künstler oder Künstlerin bist, gib den Leuten, die für dich arbeiten, immer das Gefühl, du bist willkommen hier, vielen Dank, dass ihr für mich arbeitet. Ja. Für diesen kurzen Moment. Ja. So, weil ihr seid dafür zuständig, dass eine coole Show am Start ist. Und wenn alle miteinander zusammenarbeiten, ob es der Security-Mann oder die Security-Frau, die vorne im Pit ist, oder die Hands, ist doch geil, wenn alle Bock haben auf dieses Konzert und alle gemeinschaftlich irgendwie sagen so, hey, jetzt machen wir es richtig geil. Und das kriegst du ja nicht dadurch, indem du sie halt wie Dreck behandelst.
Nee, und was ich dann wiederum beim Park ein bisschen kacke von den Hands fand, das habe ich hinterher dann auch, ich habe mir die auch noch geschnappt ganz am Ende. Irgendwann geht Juju von der Bühne runter, kommt zu mir und dann kriegt die halt ein bisschen Wasser und dann mit dem Handtuch wedel ich ihr dann halt so Luft zu. Dann hat sie so Sprühwasserzeug, weißt du, von Budni, was man sich dann so ins Gesicht sprüht. Und dann saß sie da halt, war völlig fertig und die kriegt dann nicht viel mit. Ne? Die sitzt dann da einfach und atmet und versucht klarzukommen. Und sie macht dann halt so ihr Shirt hoch und dann sprühe ich ihr halt so ein bisschen Wasser irgendwo dahin. Und auf einmal sehe ich, dass hinter mir halt so 6 Hands stehen und Mund auf und halt Juju angucken. Und ich drehe mich halt so um. Ich so, könnt ihr euch bitte mal irgendwie verpissen? Und die so, naja, ihr arbeitet nicht, ihr steht nur dumm rum. Ich so, geht mal bitte weg. So, dann sind die halt abgehauen. Juju wieder auf die Bühne und dann ich zu den Jungs hin. Ich so, ey, wie wär's denn einfach, wenn ihr runtergeht, euch eure Shirts auszieht und euch einfach mal eure Möpse anguckt? So, ist besser als das. Was war denn das für eine Aktion gerade so? Und ich so, ja, wir standen da und dann haben wir halt geguckt. Ich so, aber warum?
Weil wir noch niemals Brüste gesehen haben.
Also, sie haben ja nicht mal Brüste, weißt du, sie haben einfach nur Bauch gesehen. So, weißt du, was ich meine? Aber halt so, Bauch. Ich denke so, Alter, verpisst euch hier, was ist denn los bei euch? So, also mal ganz ehrlich. Also, habe ich überhaupt nicht verstanden. Und die waren auch vollkommen perplex, dass ich danach nochmal gekommen bin und die hat irgendwie angelabert habe. So, wo ich denke so, Alter, was ist denn mit euch falsch? Also wirklich, also allein die Überlegung, sich irgendwo im Halbkreis hinzustellen und irgendwie eine Künstlerin anzugucken, die gerade irgendwie völlig im Sack halt irgendwie von der Bühne kommt.
Richtig, das machen nur Rammstein.
Also wo ist denn da die Distanz, die man irgendwie wahren sollte? Also völlig absurd. Also
wenn wir jetzt eigentlich dadurch, dass wir viel über Rammstein
haben wir ganz Böhmermann und Eventim vergessen.
Haben wir ganz Böhmermann und Eventim vergessen. Also ihr Menschen da draußen, wenn ihr es euch noch nicht angesehen habt, ZDF Magazin geht in die Sommerpause und Jan Böhmermann hat sich als letzten Gegner nochmal Eventim genommen. Eventim, größter Karten-Ticket-Online-Anbieter, den es auf der Welt...
Nee, Deutschland.
Nee, Deutschland.
Ticketmaster okay. USA.
Ah, Ticketmaster. Oder gibt und sozusagen die Netzwerke hinter Eventim ist sehr interessant. Kann man sich mal reinziehen, weil da können wir, glaube ich, wahrscheinlich auch nichts Intelligentes dazu beitragen, außer zu sagen, ey, es gibt so viele gute Ticketanbieter und einer davon, mit denen die auch die Astra-Stube zusammenarbeitet, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten, ist
Tix for Gigs.
Genau. Und jeder muss ein bisschen was verdienen. Und wenn man, weiß ich nicht, 30 Euro für irgendwelche, weiß ich nicht, Verarbeitungsgebühren bezahlt, dann muss man schon irgendwie nochmal so leicht aufhusten und sagen, ja, da macht sich aber jemand ganz schön die Taschen voll mit dem, was, naja, also wenn jemand mehr an einem Konzert verdient als die Künstler und das der Konzertkartenverkäufer ist, dann denke ich erstmal an Schwarzmarkt.
Also, ich mache das jetzt mal ganz kurz. Diese Böhmermann-Geschichte folgte, er hat einfach nur Bezug genommen auf eine Doku, die gerade in der ARD-Mediathek ist. Die heißt Dirty Little Secrets. Da gibt es drei Folgen von. Einmal Spotify, einmal keine Ahnung, habe ich nicht gesehen und einmal die verschwundene Firma. Und bei der verschwundenen Firma geht es um die Booking-Agentur Four Artist Booking von den Fantastischen Vier, die es mal gab. Und darauf hat Böhmermann Bezug genommen, mit Eventim natürlich zusammen. Mhm. Man muss vielleicht auch zu der Böhmermann-Geschichte sagen, dass das eine sehr einseitige Nummer ist, die er da gemacht hat. So, und man muss auch sagen, wer halt in einem Stahlhäuschen sitzt und mit einer Knarre schießt, kriegt die Kugel irgendwann ab. So, weil Böhmermann im Endeffekt den Ticketanbieter gefickt hat, wo er Tickets verkauft, dann die Booking-Agentur gefickt hat, wo er unter dem Booking ist. Und das fand ich sehr schwierig und es war sehr einseitig, wie er berichtet hat.
Ich finde es nicht einseitig. Ich hätte sogar gesagt, ich finde das sogar geil, dass er das gemacht hat. Ich finde das cool. Er hat ja auch selber gesagt, ich gehöre mit dazu. Und
Klar.
Wir gehören alle mit dazu, weil wir alle in irgendeiner Form mit all diesen Firmen, die aufgezählt worden sind, die mit Eventen in Verbund sind, irgendwie halt arbeiten, ob jetzt im Kleinen oder im Großen und teilweise halt auch von diesen Firmen bezahlt werden. Und deshalb fand ich das sehr ehrlich und sehr...
So ehrlich war das jetzt nicht, weil wenn er ehrlich gewesen wäre, hätte er gesagt, dass er natürlich ganz genau weiß, was Eventen dafür... für Gebühren nimmt. Das weiß er.
Ja, das weiß er natürlich auch. Ja, aber das hat er auch
das
erzählt.
Das hat er nicht erzählt. Nein. Guck sie nochmal genau an. Er hat nicht gesagt, dass er weiß, was Eventum für Gebühren nimmt. Das wusste er nicht und das hat er auch nicht gesagt.
Ja, aber klar.
Nee, hat er nicht. Guck's dir nochmal an. Hat er nicht.
Aber hä, was ist denn jetzt das Problem, dass du selber als Künstler gläsern bist?
Aber ist er ja nicht.
Natürlich.
Nee, wo genau war er gläsern?
Indem er halt auch gesagt hat, wir gehören mit dazu. Also wir gehören mit zu diesem Monopol. Wir arbeiten für dieses Monopol. Unsere Tour wurde auch ausgerichtet von. Hm. Und unsere Agentur ist auch ein Teil davon.
Aber dann kann er trotzdem nicht.
Und trotzdem, was da passiert, ist nicht richtig. Weil...
Ja.
Weil... Ach, du wirst dein Feuerzeug bekommen. Ja, ich hole mir alles zu mir zur Seite. Ja. Weil wir alle ein Teil dieses Systems sind und alle dafür verantwortlich sind, weil wir nicht den Mund aufmachen und zu sagen, ey, das Monopol, was ihr euch gerade aufbaut, in dieser Form möchten wir nicht arbeiten. Es hat nichts mit dem Missbrauchsthema an sich zu tun in der Konzertveranstalterbranche, aber ist auch so ein bisschen wie, wir wissen alle, worum es geht, aber wir schweigen lieber, weil wir irgendwann mit diesen Menschen dann doch zusammenarbeiten. Und das ist ja nicht passiert.
Naja, er hat gesagt, um es abzukürzen, er hat gesagt, dass die Gebühren von Eventim undurchsichtig sind. Das ist Bullshit. Die Gebühren von Eventim sind nicht undurchsichtig. Und das weiß er auch, dass die nicht undurchsichtig sind, weil er die kennt. Ganz einfach, er kennt die. So. Und ich meinte auch nicht unbedingt, dass...
Es geht ja um die Verarbeitungsgebühren, die undurchsichtig sind. Es ist ja nicht, dass es...
Wo sind die denn undurchsichtig? Es gibt drei Gebühren bei Eventim. Ich mach dir gleich ein PDF-Dokument auf von der Abrechnung von Eventim. Da siehst du ganz genau, was Eventim für Gebühren nimmt.
Ja.
Das ist doch nicht undurchsichtig. Wo ist das denn undurchsichtig?
Undurchsichtig ist es, wenn ich als normaler Ticketkäufer sehe, okay, ein Ticket von meinetwegen Jack Johnson kostet jetzt 45 Euro. Mhm. Und wenn ich es dann bei Eventim kaufe und die Gebühren da drauf gepackt werden, liege ich dann nicht mehr bei 45 Euro, sondern bei 65.
Ja, und wie viele Gebühren davon sind Eventim und wie viele Gebühren davon sind Bookingagentur, WKZ etc. etc.? Darum meine ich einseitig. Das meine ich mit einseitig. Du hast einen Grundpreis von 65 Euro, ja?
Ja.
So, dann kommen die Gebühren von Eventim drauf, Systemgebühr, bla bla bla, diese drei Dinge halt. Dann kann aber jede Bookingagentur und jeder Künstler noch eine Gebühr draufpacken, wie zum Beispiel WKZ für eine Promo-Werbung, für eine Plakatwerbung, für Gott weiß was. Das kann von 5 bis 50 Euro betragen. Und davon kriegt Eventim nichts. Das kriegt die Agentur.
Okay.
Und das meine ich mit einseitig. Er hat einfach nur gesagt, Evente nimmt das und das, darum sind die Tickets zu teuer. Nee, es ist nicht richtig. So, ganz einfach, das ist nicht richtig. Und halt diese Geschichte mit Vor mit der neuen Agentur AAA, also All Artists Agency, war halt auch völlig einseitig. Da hat er auch nur die eine Seite genommen, nämlich die vom armen Smudo, der auch in der Doku bei ARD sehr geweint hat. Dass das ja alles ganz schrecklich ist und dass alle seine Leute von Eventim abgekauft worden sind. Aber vielleicht...
Was ja auch passiert ist.
Was nicht passiert ist. Also,
passiert. Also Eventim hat sich nicht eine eigene Booking-Agentur aufgebaut mit den ehemaligen Mitarbeitern von All Artists?
Ich sage jetzt mal, Eventim hat das nicht aufgebaut. Eventim ist Teilhaber mittlerweile.
Eventim ist Teilhaber.
Ja, ja, aber die haben...
Das
die
heißt
haben,
sozusagen, aber das ist doch... darum geht es ja halt einfach, dass du in allen Bereichen der Live-Musikbranche dass Eventim seine Finger damit dazwischen hat.
Ja, aber Eventim ist nicht zu Fortis gegangen und hat die Leute da rausgeholt.
Naja, nicht, dass sie da die Polizei reingeschickt haben.
Nee, das so meine ich halt. Und das ist halt einseitig. Guck dir einfach mal diese ARD-Doku an, den letzten Teil, und sag mir mal, ob das wirklich journalistisch gut recherchiert ist, wenn die andere Seite gar nicht zu Wort kommt. Gar nicht. Und die andere Seite wurde gefragt.
Aber es geht doch einfach in diesem Beitrag darum, dass sich Eventim eine Monopolstellung aufbaut.
Das und ist ja auch da, vollkommen richtig.
Eventim baut sich eine Monopolstellung richtig. Auf in ja. jedem Bereich der Live-Musik. Ja. Und wenn sie auch noch dazu kommen, das Booking zu machen, wenn sie dazu kommen, die Tickets zu verkaufen und wenn sie jetzt halt auch noch bei den Festivals und bei den Venues mit drin sind, haben sie die komplette Macht über diesen ganzen Verlauf.
Ja.
So. Und das heißt sozusagen, dass du halt einfach irgendwann eine riesengroße Monopolstellung hast und einfach niemand gegen dich ankommt und du kannst halt dann irgendwann nichts mehr sagen, so wie wir in dieser Situation sind, dass man manchmal denkt, so, können wir das sagen oder können wir das nicht sagen, weil wir mit diesen Menschen selber zusammenarbeiten. Mhm. Und das heißt, du wirst halt automatisch mundtot gemacht, weil du Angst hast, deinen Job zu verlieren oder nicht mehr angefragt wirst für größere KünstlerInnen, die vielleicht in der einen oder anderen Agentur arbeiten.
Ich hatte einfach nur ein Problem damit, dass Böhmermann gesagt hat, so, man weiß überhaupt nicht, was das für Gebühren sind, die Evente machen. Und das ist halt nicht richtig. So, das hätte man anders aufarbeiten können. Und ja, klar, man kann gegen Evente schießen, auch wenn er die Tickets da verkauft. Und man kann halt auch gegen seine eigene Booking-Agentur irgendwas sagen, ob das halt jetzt so klug ist oder ob das einfach nur populistisch ist. Das kann halt jeder selber für sich entscheiden.
Das kann jeder selber für sich entscheiden, aber ich finde, also wenn deine Meinung da eher negativ ist, ich finde das, also er ist in dem Standing, dass er es machen kann.
Das ist vollkommen richtig,
so, ja. Er kann sich sozusagen, er kann sich aussuchen, ob er gegen seine eigene Booking-Agentur schießt oder ob er es nicht macht, weil er...
Das würde ich jetzt nicht doch. Unbedingt, na,
oh, das, doch, oh, das glaube ich schon.
Ah, das würde ich jetzt nicht unbedingt
sagen. Von der Größe und von der Reichweite her. Aber wie sieht es halt bei den Menschen aus, die für diese Agenturen arbeiten? Wie sieht es halt bei den Menschen aus, die von diesen Agenturen abhängig sind? Das ist so die andere Sache, finde ich persönlich. Mir, was mir bei diesem Beitrag gefehlt hat, ist am Ende, was ich eigentlich immer sehr gut an den ZDF-Magazin-Beiträgen gefunden habe, ist, dass es am Ende keine Lösung gab. Mhm. Also keine angebotene Lösung. Es gibt ja so viele Sendungen, wo halt im Nachhinein im Sinne von, wir haben jetzt eine Überraschung, alle NSU-Akten gibt es da und ich da. Weiß, oder jedes Mal gibt es halt so einen Hint, wir haben jetzt aber das gemacht.
Ja, man
und
hätte,
jetzt, genau. jetzt gibt also wir haben eine Alternativlösung. Wir haben etwas, wo vielleicht ein Stein ins Rollen gebracht werden kann. So geht etwas
alle
wie
zu Ticks for Gigs.
So, zum Beispiel, es klingt.
Die aber einfach, auch Gebühren nehmen, ist uns allen klar. Ne?
Die sind nur auch so Gebühren, aber wenn,
die
ja.
Die müssen halt auch leben.
So. Natürlich.
Aber die haben keine Venues und keine Hallen und machen nicht Booking. So.
Ja. Und genau, da kommst du zu einem Punkt. Hast du eine riesengroße Monopolstellung, wird dir irgendwann automatisch der Mund, oder du hast das Gefühl, dass dir der Mund verboten wird. Natürlich kannst du etwas sagen, aber wenn du mit einem Großteil der Menschen zusammenarbeitest, die halt für diese Firma arbeiten, dann wirst du irgendwann automatisch nichts mehr sagen, weil du dann denkst, okay, dann werde ich halt einfach nicht mehr gebuckt oder dann werde ich halt einfach nicht mehr für den Job angefragt oder dann werde ich halt einfach nicht mehr ausgewählt, ein Teil der Venues zu sein, die bespielt werden von den Künstlern. Oder bekomme halt nur Acts, die halt Aufbau-Acts sind und es kommen nur 35 Leute in meinen 500er Laden. Ja. So, und ist schwierig.
Schwierig. Das werden wir beide nicht auseinanderklamüseln.
Nee, wir beiden werden es nicht auseinanderklamüseln. Das muss schon, das müssen schon die Leute machen.
Das muss schon Evente machen.
Das, ja, genau, das muss schon Evente. Da muss Evente doch mal eine große Gebühr aufnehmen.
Das denke ich.
Wenn ich. Wie teuer ist eigentlich die Evente-Gebühr für ein Rammstein-Konzert in München?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Bin eine Influencerin. So. Ja, das war mal eine Sendung.
Ihr Süßen.
Das hat gekostet heute.
Bis nächste Woche.
Bist du nächste Woche da, Daniel?
Ja.
Ja, gut. Gut. Dann,
lass mich kurz überlegen. Ich bin Montag da, ja.
Ja, den Montag ist er da.
Ja, den Montag ist er da. Komm Sonntag wieder.
Den Montag?
Ja, wir fahren nach Linz. Am Wochenende.
Theo.
Wir fahren nach Linz.
Tschüss.
Das wird super. Tschüss.